Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars, Wolfgang Rolzhofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die jetzt für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Uwe Baust. Er ist Jahrgang 1962 und hat sein Abitur in Monheim gemacht. Bei der dortigen Stadtsparkasse hat er seine Ausbildung absolviert, anschließend in Köln studiert. Die nächste berufliche Station war Mitte der 90er Jahre die Dresdner Bank. Der Schwerpunkt bildete damals schon die Firmenkundenbetreuung. Nach der Fusion von Dresdner und Commerzbank war Uwe Baust bei der Gelben Bank in leitender Funktion im Firmenkundengeschäft tätig und stieg dort zum Mitglied der Geschäftsleitung Mittelstandsbank West der Commerzbank AG auf. Im Februar 2017 wurde unser heutiger Gast zum Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Düsseldorf berufen. Lieber Baas, auch du bist Banker. Da braucht ihr mich heute eigentlich gar nicht, oder?
Doch, danke dir, lieber Christian. Wir brauchen dich aber. Ich würde dich tatsächlich ganz gerne erst einmal mit Herrn Baust über die Geschäfte sprechen, wie die Sparkasse das zweite Corona-Jahr erlebt hat.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und es ist natürlich eine vielschichtige Antwort. Zunächst einmal sind wir ja immer am Puls der Unternehmen auch dran. Und da muss ich sagen, da war es natürlich schon sehr bedrückend zu sehen, wie schwer es für manche Branchen gewesen ist. Ich sag mal, die einschlägig bekannten Branchen, Gastronomie, Kulturschaffende, rund um das Thema Verkehr, Messewesen und so weiter. Die positive Seite dabei war aber, dass wir zum einen dank der vielen staatlichen Hilfsmaßnahmen doch gesehen haben, dass viele mit dieser Hilfe, zum Beispiel den Hilfskrediten oder der Aussetzung der Kurzarbeitergelder, dann irgendwie über die Runden gekommen sind. Und zum anderen basierte das natürlich darauf, dass gerade diese kleinen und mittleren Unternehmen in den letzten 20 Jahren doch sehr viel getan haben bei ihrer Eigenkapitalausstattung, bei ihrer Liquiditätsvorsorge. Und von daher Klopf auf Holz, relativ wenig Wertberichtigungen, sodass wir doch alle, nicht nur die Stadtsparkasse Düsseldorf, sondern eigentlich unsere gesamte Volkswirtschaft von dem Thema Wertberichtigung bisher weitestgehend verschont worden sind. Die Geschäfte ansonsten jetzt gerade im zweiten Quartal auch wieder bei den Unternehmenskunden sukzessive gut angelaufen sind. Man kann im Grunde die Faustregel sagen, je größer die Unternehmen, desto eher sind die Geschäfte wieder angesprungen. Davon profitieren wir natürlich spiegelbildlich auch als Stadtsparkasse Düsseldorf.
Wo zeigt sich das in den Zahlen Ihres Hauses?
Das zeigt sich im Grunde querbeet. Erstmal, wenn man so möchte, negativ. Denn die Stadtsparkasse Düsseldorf hat im Bereich dieser Corona-Hilfskredite sehr, sehr proaktiv, sehr frühzeitig relativ große Summen, über 300 Millionen Euro in die hiesige Wirtschaft gepumpt. Diese KfW-Kredite haben wir zur Hälfte zur Vorfinanzierung angeboten. Und diese Mittel führen natürlich erstmal dazu, dass unsere klassischen Kreditinanspruchnahmen runtergehen und damit auch unsere Erträge. Aber uns war es wichtiger, erstmal hier Akuthilfe zu leisten. Das heißt, unsere Krediterträge sind dadurch erstmal unter Druck gekommen und die bauen sich aber so langsam wieder auf, jetzt seit dem zweiten Quartal. Und die Zahlungsverkehrserträge sind auch erstmal in den Keller gerauscht, weil die Kunden natürlich keine Grundgeschäfte mehr hatten. Aber jetzt auch bei den kleineren Unternehmen seit Mai wieder steigend. Und insgesamt unter dem Strich ist es so, wir sind im Firmenkundengeschäft, haben wir anvisiert, rund 84 Millionen Euro Erträge dieses Jahr zu machen. Wir haben per 30.06. fast genau eine Punktlandung. Wir sind 600.000-700.000 Euro über unserem zeitanteiligen Ziel. Das zeigt, dass die Geschäfte insgesamt im Firmengeschäft jetzt gerade im zweiten Quartal auch wieder gut angesprungen sind.
Welche Entwicklung erwarten Sie und Ihr ganzes Vorstandsteam mit Frau Göbel für die nächsten Monate und Jahre?
Das ist natürlich eine sehr weitreichende Frage. Für die nächsten Monate sind wir verhalten optimistisch, dass es nicht zu einem weiteren Lockdown kommt, obwohl jetzt zum Teil ja eine weitere Welle erwartet wird. Aber wir rechnen nicht damit, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen wird. Und bleiben von daher, wie bisher auch, muss ich sagen, verhalten optimistisch, was unser Geschäft betrifft. Was natürlich auf der Firmenseite maßgeblich ist, ist, dass einfach diese Firmen alle wieder in ihre Grundgeschäfte verstärkt reinkommen. Und da sind wir auch zuversichtlich. Mittel- und langfristig, und ich würde mich hier gerne hauptsächlich auf das Firmenkundengeschäft beziehen, rechnen wir im Vorstand damit, dass wir gerade mit dieser Hinwendung zu kleinen und mittleren Unternehmen durchaus Platz haben werden in der Wettbewerbslandschaft, weil ja Direktbanken und auch Großbanken sich immer weiter entfernen fern von diesen Kunden. Und da, ich sag mal, Platz besteht für eine große Stadtsparkasse, die querbeet diesen Firmen alle Dienstleistungen anbieten kann. Und von daher, so sieht auch dann unsere Mehrjahresplanung aus, die entsprechend, ich sag mal, nach Norden zeigt und nicht nach Westen oder Osten. Und nach Süden schon gar nicht.
Ja. Also bevor ich zur Politik komme, gerne auch eine wirtschaftliche Frage tatsächlich stellen. Wie bewerten Sie die aktuelle Inflationssituation? Wir haben Werte, die wir sehr, sehr lange nicht gehabt haben. Wie schätzen Sie das ein und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang dann auch die Zinspolitik oder Nichtzinspolitik, die damit verbunden ist?
Bis vor 2-3 Monaten hätte ich wahrscheinlich geantwortet, dass es definitiv ein kurzfristiges Ereignis ist, was ja auch die EZB-Präsidentin Lagarde so bezeichnet. Warum? Weil wir eben Sondereffekte natürlich in dieser Berechnung der Inflation haben, dadurch, dass wir temporär Mehrwertsteuer gesenkt hatten. Und die ist jetzt eben wieder oben drauf gekommen und hat natürlicherweise zu einer Steigerung bei den betreffenden Gütern geführt. Seit ein paar Wochen schwanke ich da so ein bisschen, weil doch viele Preiserhöhungen, gerade in den internationalen Lieferketten, gerade auf Rohstoffthemen oder Zulieferungen auch von einzelnen Teilen, jetzt doch die Gefahr in sich tragen, dass sie etwas nachhaltiger auch wirken. Von daher würde ich mal sagen, auch wenn ich kein Volkswirt bin, die Prognose ist dort nicht so, dass ich glaube, dass es bei 3-4 teilweise ja je nachdem, wie man die Inflationsrate, Kerninflation oder nicht berechnet, sogar ja über 4% temporär zuletzt. Ich glaube nicht, dass es bei so einem Wert bleibt. Ich glaube aber auch nicht, dass es bei 0,5 bleibt. Also sprich, ich glaube, wir werden eher noch leicht unter dem Inflationsziel der EZB bleiben. Und das ist das Entscheidende eigentlich neben dem Thema, was wird aus den Ersparnissen der Menschen. Das führt höchstwahrscheinlich dazu, dass die EZB, anders als die Fed in den USA, eben noch nicht aufhören wird, die Märkte mit Liquidität zu versorgen oder wie manche Kritiker sagen, auch zu überversorgen.
Dann sind wir ja quasi im fließenden Übergang schon zur Politik. Als es den großen Konflikt um die Ausschüttungen oder die Rücklagen eben gab zwischen dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Hallmann und dem damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel, waren Sie ja noch bei der Commerzbank. Insofern haben Sie das aus der Distanz betrachtet. Wie haben Sie diesen Konflikt wahrgenommen?
Ich glaube, es ist ganz grundsätzlich immer schlecht für ein Unternehmen, wenn Themen nach außen dringen, die zumindest primär erstmal zwischen dem Aufsichtsorgan und dem jeweiligen Vorstand zu behandeln sind. Das ist nie gut für ein Unternehmen, ganz unabhängig jetzt von der Sachfrage, was war da jetzt richtig, was war da falsch inhaltlich. Ich möchte diesen Vorgang inhaltlich nicht bewerten, weil ich damals auch nicht dabei war und weil ich eben auch nicht dazu beitragen möchte, Dinge nach außen zu tragen. Nur ganz grundsätzlich möchte ich dazu sagen, es ist immer gut für ein Unternehmen und für alle Neudeutsch-Stakeholder, also alle Interessengruppen auch dieser Stadt hier an der Stadtsparkasse Düsseldorf, wenn solche Themen nicht nach außen getragen worden sind. Und das habe ich damals aus der Commerzbank Entfernung betrachtet als nachteilig empfunden für die Stadtsparkasse.
Sie kennen ja nur beide Situationen. Sie haben es gerade noch mal gesagt, Sie haben die Sparkasse ganz früh in Ihrem Berufsleben kennengelernt, kennen Sie jetzt wieder. Also ein Institut mit politischem Einfluss und Sie kennen eben bei der Commerzbank auch ein freies wirtschaftliches Unternehmen. Wie bewerten Sie diesen politischen Einfluss? Also wie empfinden Sie den? Was daran ist positiv? Was finden Sie, bringt vielleicht auch den Charme mit sich?
Da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Zum einen, Sie haben es schon gesagt, Herr ich komme ja aus der Sparkassenecke ursprünglich. Meine ersten 5 Berufsjahre waren dort. Und ich komme vor allen Dingen auch aus einem kommunalpolitisch geprägten Haushalt. Meine Eltern haben beide jahrzehntelang Kommunalpolitik gemacht. Also mir war das immer sehr vertraut, dieses Thema und der Umgang damit. Und von daher muss ich sagen, wenn ich das jetzt auf die heutige Situation münze und mal aus einer ganz anderen Perspektive sehe, was eine Stadtsparkasse nicht nur qua ihres öffentlich-rechtlichen Auftrages, sondern auch wirklich ganz tatsächlich, ganz konkret leistet für eine solche Region, dann finde ich so eine Interaktion eher positiv. Ich glaube aber auch, und das ist ja dieses Stichwort 3 Säulen im Bankensystem, die Genossenschaftsbanken, die privaten Banken und die Sparkassen. Ich glaube auch, dass es wirklich alles 3 braucht. Es wäre weder gut, wenn alles nur privatwirtschaftlich wäre. Ich glaube, dann würden sich hier viele Bürger und Unternehmen in dieser Stadt doch gehörig umschauen. Auch was, ich sag mal, das Involvement betrifft, hier in die Kultur rein, ja, in soziale Belange rein. Da können wir doch eine ganze Menge leisten. Und dann finde ich es ganz natürlich, dass umgekehrt auch der Träger Ansprüche an ein solches Haus stellt. Das gehört für mich selbstverständlich dazu. Und auch an mich stellt als Person, dass ich mich hier entsprechend auch einbringe in diese Stadt und in diese Region.
Ja, da sind wir ja schon bei der regionalen Wirtschaft. Darüber würde ich gerne mit Ihnen noch sprechen. Wie stehen die Unternehmen in der Region aktuell da? Sehr gebeutelt noch durch Corona?
Auch hier extrem unterschiedlich, was die Branchen betrifft. Und auch da nicht 1:1, aber häufig korreliert auch da Größe mit der Betroffenheit. Also ganz tendenziell gilt auch hier, die größeren Unternehmen sind häufig schon wieder auf Vorkrisenniveau. Ich habe letzte Woche mit einem Maschinenanlagenbauer gesprochen, der ist von der Auftragslage seit dem Frühjahr sogar schon wieder auf Vorkrisenniveau. Und im Maschinenanlagenbau, in der Chemie, um mal Beispiele zu nennen, da geht es sehr, sehr vielen Unternehmen schon wieder sehr, sehr gut. Und dann gibt es eben die anderen, ich habe eben schon die Branchen genannt, möchte sie nicht wiederholen, die leben immer noch von der Hand in den Mund, weil sie eben auch nicht wissen, gilt jetzt für uns 2G oder 3G? Und wenn sie im Veranstaltungsbereich sind oder als Gastronom unterwegs sind, worauf stellen sie sich ein? Die Politik hat auch pandemiebedingt sehr erratisch da teilweise entschieden. Das Wichtigste für diese kleinen und mittleren Unternehmen in diesen Branchen ist Berechenbarkeit, Klarheit in den politischen Rahmenbedingungen, damit auch wieder die Möglichkeit zurückkommt, überhaupt zu investieren, Personal einzustellen. Es ist ja egal, zu wem man in Düsseldorf hingeht. Jeder Gastronom sagt einem, ich bekomme viele Leute gar nicht so einfach wieder. Wie denn auch, wenn man denen keine klare Perspektive bieten kann? Ne? Und so geht es vielen Unternehmen in dieser Branche.
Was war denn bei den Hilfen dieses Mal anders als bei den früheren Krisen?
Also da waren doch drei Dinge ganz anders und haben wirklich extrem geholfen. Und da muss man der Politik auch ein Kompliment machen. Das war dieser Dreiklang aus einem massiven Kredithilfsprogramm, insbesondere über KfW und andere Förderbanken gesteuert. Das war die sehr konsequente Aussetzung von Insolvenzantragspflichten, die vielen Firmen geholfen haben. Das war kein neues Instrument gegenüber anderen Krisen, aber doch ein sehr wirkungsvolles und was ja auch jetzt sehr stark eingesetzt worden ist, das Thema Kurzarbeitergeld. Also da muss ich sagen, da bin ich schon sehr davon angetan, was die Politik da geleistet hat.
Welche Probleme bzw. Bedürfnisse sind jetzt die drängendsten für die Unternehmen?
Ja, das eine ist, glaube ich, das, was ich eben sagte, diese politischen Rahmenbedingungen wirklich kalkulierbar zu gestalten mit der Pandemie. Ich denke schon, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo die Unternehmen, aber auch die Bürger erwarten dürfen, dass die Politik, wenn dann mäßig jetzt Richtungen aufzeigt, mit denen man einfach planen kann. Das gilt für Privatpersonen genauso. Und ich denke, dass die Rahmenbedingungen der Pandemie das jetzt auch hergeben. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass auch jetzt nach der Bundestagwahl der politische Mut, da Positionen zu beziehen, größer wird. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Ich will nicht sagen, der Rest kommt von ganz alleine. Natürlich nicht, aber wenn das gepaart würde mit sehr frühzeitigen Bekenntnissen einer neuen Regierungskoalition, wie immer die auch aussieht, damit die Unternehmen, denn das ist das größte Problem, was wir als Stadtsparkasse sehen, dass die Unternehmen wieder zurückkommen in die Investitionsbereitschaft und auch antizyklisch, prozyklisch jetzt aus dieser Pandemiekurve kommend wieder den Mut fassen zu investieren. Und dazu bedarf es dieser klaren politischen Richtung, die auch unternehmerfreundlich gestaltet werden muss. Das darf nicht wieder bis nach Weihnachten oder nach Neujahr dauern.
Wir haben ja in den letzten Tagen nämlich viel von Klima gehört. Klimawandel, Klimakrise. Gibt es bei der Stadtsparkasse ein Projekt Klima?
Oh ja, wir haben sehr massive Anstrengungen unternommen rund unter der Überschrift Nachhaltigkeit. Das erfasst letztendlich das gesamte Haus. Wir haben uns selber Ziele gesetzt, was CO2-Neutralität betrifft. Ich sag mal, von dem, was wir verbrauchen als Haus in allen möglichen Bereichen, Material, Fahrzeuge, was auch immer. Wir haben unsere gesamten Eigenanlagen, und da reden wir von sehr hohen dreistelligen Millionenbeträgen, umgestellt auf die UN-Nachhaltigkeitskriterien. Das haben wir alles im ersten Quartal diesen Jahres gemacht. Wir sind ja eine der wenigen Sparkassen in Deutschland, die auch eigene Fonds auflegen für Kunden. Auch die haben wir komplett umgestellt im ersten Halbjahr auf diese Nachhaltigkeitskriterien, sodass auch unsere Kunden entsprechende Anlagen kaufen können. Und der nächste Schritt wird sein, und das sind alles nur erste Beispiele, der nächste Schritt wird sein, dass wir auch unser Kreditbuch natürlich daraufhin anschauen werden. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und die Jonges interessiert, ist, wir arbeiten auch mit der Stadt und anderen Tochtergesellschaften zusammen auf dem Thema. Wenn wir zum Beispiel so ein Thema wie Zukunftsviertel in Unterbilk mitgestalten, wo wir mit den Stadtwerken, ich habe am Freitag noch mit Manfred Abraham darüber gesprochen, wo wir halt mit den Stadtwerken hingehen, Firmen, die dort ansässig sind, Privatpersonen, die dort leben, denen Beratung anbieten. Wir bieten Energiechecks an für unsere Kunden, wo wir dann im Zweifel auch mit der Energieagentur NRW oder mit den Stadtwerken Düsseldorf dann in die tiefere Beratung reingehen. Also wir leisten da sehr, sehr viel an der Stelle.
Ja, ich wollte mal zu was ganz Angenehmem kommen. Sie sind, das fand ich sehr überraschend für jemanden, der Banker ist und insbesondere natürlich auch Vorstand, ein großer Musikfan. Was bedeutet Ihnen das vor allen Dingen auch im Kontrast zu dem Arbeitsalltag? Wie leben Sie das aus?
In der Tat, Musik ist mir wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass das ganz ursprünglich geprägt ist durch mein Elternhaus. Meine Großmutter war Klavierlehrerin. Bei uns in der Familie haben eigentlich alle Instrument gespielt. Nur einer wollte immer Fußball spielen und der sitzt hier gerade am Tisch und hat das dann 25 Jahre erfolglos beim FC Monheim in den unteren Klassen auch gemacht, aber mit sehr viel Begeisterung. Nichtsdestotrotz war bei uns zu Hause Musik immer ein Thema und ich habe dann leidlich angefangen, Gitarre zu spielen. Und habe vor allen Dingen dann mit 12 Jahren halt die Rockmusik für mich entdeckt, diese berühmten 70er Jahre. Und da bin ich auch wirklich hängen geblieben vom Kern her. Und das darf ich ja hier auch, glaube ich, mal sagen. Ich bin ein totaler Rolling Stones-Fan. Ich sage immer, wenn ich einen Wunsch frei hätte, das werden mir jetzt viele vorwerfen, dass ich das so sage. Aber ich sage es einfach, weil ich bin, wie ich bin. Wer mal eine Nacht mit Keith Richards mich so zu treffen und zu unterhalten wie mit den Jungs im Henkelsaal. Bei uns zu Hause läuft immer Musik. Sie merken schon an meinem Redefluss, ist ein ganz großes Thema. Und da läuft aber auch querbeet. Da läuft also auch Klassik und Reggae und alles Mögliche.
In welcher Lautstärke?
Gerne auch laut. Ne?
Leben Sie das also auch bei Konzerten aus? Also fahren Sie weit für Konzerte? Ist das auch ein Aspekt dessen?
Definitiv. Wir fahren deutschlandweit zu Konzerten, aber es kann auch schon mal vorkommen, dass wir einen Kurzurlaub verbinden in Barcelona oder in Chicago auch mit einem Konzert. Hat schon mehrfach stattgefunden und jetzt muss ich noch ein Highlight erzählen. Das war die Silberhochzeit vor 3 Jahren mit meiner Frau. Da haben wir eine Tour mit einem Van durch Nordamerika gemacht, durch die Nordoststaaten und das Finale waren dann 4 Tage 50 Jahre Woodstock Revival in Bethel Woods und das war schon gigantisch.
Großes Kino.
Großartig. Ja. Was macht ein richtig gutes Konzert aus Ihrer Sicht?
Dass es mehr ist als einfach eine Art Jukebox. Es muss einfach das Gefühl rüberkommen und überschwappen, diese Interaktion zwischen Publikum und der Band oder dem Musiker. Und das darf nicht so einstudiert sein von den Posen her, sondern es muss einfach spürbar vom Herzen kommen und zwar wechselseitig. Und das macht für mich ein gutes Konzert aus. Übrigens auch ein gutes Klassikkonzert, auch da kann man sowas spüren.
Ja, wunderbar. Sie sind ja auch, Herr Bauhaus, bei den Jungs engagiert, sind ja auch bei uns im erweiterten Vorstand und auch in der Region verwurzelt. Was bedeutet für Sie Heimat?
Das bedeutet mir sehr viel und das ist auch der Grund oder ein ganz wesentlicher Grund, warum ich mich bei den Jungs seit vielen Jahren engagiere. Ich bin hier aufgewachsen im Rheinland. Ich bin als Monheimer Jung schon mit 6, 7 Jahren mit dem Fahrrad häufig zum alten Rheinstadion gefahren und habe mir da die Autogramme abgeholt mit meinen Freunden. Wir hatten gar keine Eintrittskarten, ja, und sind da trotzdem da gewesen und dann später natürlich als Jugendlicher dann auch mal hier eher in der Nähe des Ratinger Tors unterwegs gewesen. Ich glaube einfach, wer keine Wurzeln hat irgendwo, dem fehlt einfach eine gewisse Grundorientierung im Leben auch. Und man muss nicht immer hier im Rheinland leben, um das Rheinland im Herzen zu tragen. Und ist ja auch egal, wo wessen Heimat ist, aber man muss sich mit irgendetwas verbinden können im Leben. Und dieses Bild der Wurzeln trifft das einfach ganz gut. Und ich bin glücklich, dass ich meine Wurzeln hier habe. Ja.
Warum sollte man sich einer globalisierten Welt für seine Heimat einsetzen? Da haben Sie, glaube ich, gerade schon etwas zu gesagt.
Man muss beides tun. Die meisten von uns hier in Deutschland, natürlich nicht alle, aber doch, oder sagen wir mal, viele von uns leben ja auf einer Insel der Glückseligkeit. Und dann glaube ich, dann darf man diese globale Perspektive, jetzt rede ich mal nicht von der Wirtschaft, ja, obwohl die damit ja auch zusammenhängt, die darf man eben nicht vergessen. Und ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, in was für schrecklichen Umständen viele Menschen auf dieser Welt leben. Und umgekehrt nutzt das eben auch alles nichts, wenn man vor der Haustür sich nicht interessiert und sich nicht einbringt und da anfängt. Von daher war für mich vom ersten Tag an, ich meine, es wäre der 2. August 2006 gewesen, da geht bei mir mir im Büro in der Commerzbank die Tür auf und Herr Meuser wird mir vorgestellt und erzählt mir von den Jonges. Ich war sofort Feuer und Flamme für diese Idee und habe gedacht, wenn es diesen Verein nicht gäbe, man müsste ihn erfinden, weil eben diese gelebte Verantwortung für das, was vor der eigenen Haustür passiert, egal ob es gesellschaftlich ist, ob es politisch ist, ob es städtebaulich ist, die ist für mich beispielhaft als Bürger, nicht erst nur auf einen Politiker wählen und den dann für alles verantwortlich machen, sondern sich selber einbringen und zwar nicht nur mit Ideen, sondern auch bis hin in die Umsetzung rein. Und das hat mir extrem imponiert und deswegen vor der Haustür anfangen, mitmachen, vom Bas einen der berühmten Aufnahmeanträge aus der Innentasche entgegennehmen und sich zwei gute Bürgen suchen. So muss es laufen.
Wohl, wofür engagieren Sie sich noch in der Region? Haben Sie da noch irgendwas außer Düsseldorfer Junges?
Ja, ich habe ein sehr altes Engagement. Jetzt kommen sozusagen die dunklen Seiten des Lebenslaufs. Aus der drittschönsten Stadt am Rhein nach Düsseldorf und Monheim, nämlich Köln. Da bin ich viele Jahre, Herr Herrndorf hat es eben angesprochen, ich war ja viele Jahre bei der Dresdner Bank, war unter anderem für Köln-Bonn-Siegen verantwortlich. Und aus der Bonner Zeit bin ich besonders engagiert bei Hilfe zur Selbsthilfe, ein NGO, was weltweit agiert, was ursprünglich interessanterweise vor über 3 Jahrzehnten aus der Afghanistan-Hilfe und aus der 100 Jahre alten Freundschaft zwischen Afghanistan und damals noch dem Deutschen Kaiserreich, also über 100 Jahre alten Freundschaft, erwachsen ist, getragen von allen Parteien des Deutschen Bundestages. Hier bin ich jetzt seit 17, 18 Jahren im Kuratorium und leiste da meinen Beitrag zu den Zielen dieser Gesellschaft. Und ja, das wäre mal für das Maßgebliche neben, ich sag mal, ein Dutzend kleinen okay. Und persönlichen Initiativen auch, wo man mal
sich. Letzte Frage, waren Sie in Ihrer Jugend beim Ratinger Hof?
Ja.
Haben Sie die Toten Hosen da erlebt?
Leider nein, aber ich bin in der Tat zwischen diesen beiden Polen, Weißer Bär und Ratinger Hof, ein paar Jahre unterwegs gewesen. Auch wenn mir die Musik im Weißen Bären besser gefallen hat, aber die Stimmung im Ratinger Hof war nicht so schlecht damals. Ja. Aber die Hosen leider nein.
Ja, jetzt kommen wir wieder zur tollen Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Die funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Ich stelle Ihnen eine Frage, gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide nehmen oder eine neue nehmen. Mhm. Die erste haben Sie leider schon beantwortet, aber vielleicht sagen Sie trotzdem beide. Die wäre nämlich gewesen Beatles oder Stones.
Ganz klar,
okay.
Rolling Stones.
Stehplatz oder Sitzplatz?
Früher Stehplatz, Block R sogar, auch wenn es da ein bisschen mulmig wurde. Nein, heute lieber Sitzplatz, bin ich ganz ehrlich. Ja.
Vinyl oder Stream?
Vinyl, ganz klar. Also bei uns ist noch eine ganze Schrankwand zu Hause mit Vinyl und die haben wir auch nie abgeschafft. Ja.
Zahlen Sie mit Karte oder mit dem Smartphone?
Mehr mit Karte.
Mhm. Eher Anleihen oder eher Aktien?
Aktien.
Ja, da sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge mit Herrn Baus. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns waren. Auch unser Moderator Christian Herrndorf, der letztes Mal ja vertreten wurde durch Hans Onkelbach. Unser Mann für die Technik, Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW. Sowie den Ideengeber Ludolf Schulte und Vizebass Sebastian Juli, dem Interpreten des Jonges-Liedes Mayo Velvo. Und alle Folgen unseres Podcasts, liebe Jungs, und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjungs.de. Und auf unserer Facebook-Seite und jetzt wie an jedem Heimatamt Mats ab, das Jungeslied.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.